Ich möchte ganz kurz beten und dann starten wir. Ich habe so ein paar kleine Übergangsgedanken von der Konfi zu jetzt und auch in das, was in der Predigt drankommt. So, schließ doch deine Augen mit mir und lass uns kurz bei Gott einchecken sozusagen. Vater Gott, wir danken dir für diesen Gottesdienst. Wir danken dir für ja die Menschen, die wir eben hier vorne hatten, für die Lehrer, für die Youth for Future, für die Studenten, Schüler, wie auch immer, für unsere Konfirmanden. Und wir beten so sehr, dass das Wort, was sie gehört haben, sich mit dem Glauben verbindet. Weil nur dann bringt's was. Im Hebräerbrief sagt die Schrift, ja, es hat euch nichts genützt, weil es sich nicht mit dem Glauben verbunden hat. Aber das ist unser Gebet für die Konfirmanden und das ist unser Gebet auch für uns, die wir jetzt hier zuhören heute. Für mich selber, Herr, ich brauche das ganz genauso. Für die, die online dabei sind oder es später anschauen, das Video. Ich bete, Gott, dass du uns durch deinen Geist freisetzt im Herzen, dass wir das Wort aufnehmen können, dass wir gestärkt werden im Glauben, dass wir ja jede Blockade und jedes Ding zur Seite legen, was das ja nicht freisetzen könnte. Ich danke dir, dass du wirkst, dass du redest, dass Wahrheit frei macht und dass ja Dinge freigesetzt werden durch Wort und Geist gemeinsam. Ehre sei dir. Danke, dass du hier bist, Heiliger Geist. Danke, dass du auch persönlich sprichst zwischen den Zeilen und dass du vorbereitete Dinge hast für jeden, der da ist, für jeden, der hört, hier und online. Danke. In Jesu Namen. Amen. Amen. Ich habe meine Predigt für heute genannt, Gott lieben wie Josia. Haben wir den echten Josia oder ist der, ja, der ist ja, hey, come on. Dein Namensvetter, vielleicht hast du nach dem Gottesdienst ganz viele Gespräche, Beschwerde, E-Mails bitte an den Bernd, weil der hat mir erlaubt zu predigen, also ist der am Ende sowieso an allem schuld, das ist dann immer ganz praktisch. Ja, aber ihr wisst natürlich, dass ich von dem Josia in der Bibel sprechen werde, von König Josia. Der Name ist euch vielleicht vertraut, auch ein wunderschöner Name für neue Männer, die geboren werden in christliche Gemeinden hinein. Keine Ahnung, es ist ein schöner Name. Als Gemeinde sind wir ja da, um Gottes Vision umzusetzen. Das ist unser Job. Und was ist Gottes Vision? Wir waren auf der Pastorenkonferenz, da wird immer viel die Vision hier und die Vision da. Und das ist super, Bilder zu haben, konkrete Metaphern zu benutzen. Aber eigentlich ist sie ganz, ganz einfach. Der Traum, den Jesus hatte, als er diese Erde verließ, war, dass Menschen das Wort Gottes hören, dass sie den Vater kennenlernen, dass sie seine Jünger werden, dass sie gerettet werden und dass sie es anderen weitererzählen, damit wieder andere die Botschaft hören, Jünger Jesu werden und wieder andere. Also es ist immer das gleiche Spiel. Menschen, die Gott nicht kennen, sollen Gott kennenlernen, sie sollen stark werden in Jesus und dann sollen sie selbst zu Leuten werden, die es wieder anderen weitersagen. Ich habe mal gehört, dass der Gründer der Heilsarmee, gerade fällt mir sein Name nicht ein, hieß der Booth, William Booth, der soll gesagt haben auf die Frage, fasse das Evangelium in einem Wort zusammen, andere. Sobald du im Reich Gottes bist, bist du im Dienst. Ob du ein Praktikum gemacht hast oder nicht. Du bist berufen, für Gott unterwegs zu sein. Mit deinem Mikro-Bibelwissen, was du vielleicht bis dahin hast und mit deinem noch unreifen Charakter möglicherweise, mit dem du unterwegs bist. Du bist sofort dabei. Du hast den Job. Oder wie soll man es anders sagen? Es gibt keine Option. Du bist beim himmlischen Militär. Also jetzt nicht überhaupt nicht im buchstäblichen Sinne, sondern rein im geistlichen Sinne gesehen. Du bist sofort in Gottes Armee. Du bist ein Soldat, den er braucht für sein Reich. Und damit verlorene Menschen gerettet werden, gerettete Menschen Glaubensschritte gehen, damit sie weiter trainiert werden und gemeinsam einen Unterschied machen, darum sind wir als Gemeinde angetreten. Das sind die vier Visionspunkte. Das sind Dinge, die du zum Beispiel in Next Steps hörst. Und du bist von Jesus beauftragt, einen Unterschied zu machen. Selbst ob du Gemeindemitglied bist oder was für Zettel du, Zertifikate du hast, das spielt überhaupt keine Rolle. Sobald du zu Jesus gehörst, hast du ein Mandat und das ist der Missionsbefehl. Und Jesus hat aber auch gesagt, ich will das Reich Gottes ausbreiten durch Einzelkämpfer, sondern durch meine Gemeinde. Meine Gemeinde will ich bauen. Oder modern ausgedrückt auf vielen Konferenzen, die lokale Gemeinde ist die Hoffnung der Welt. Also Klammer auf, wenn sie Jesus zentriert ist, Klammer zu. dann läuft der Hase, dann funktioniert das. Und die Youth for Future, die wir als Gemeinde haben, ist ein Teil unserer Antwort auf den Missionsbefehl, wo wir versuchen, einer bestimmten altersmäßigen Zielgruppe das Wort Gottes zu bringen, sie mit Gott vertraut zu machen. Und wir hoffen, dass es sich dann bei ihnen mit dem Glauben verbindet. Wenn ich mein Lebenszeugnis erzähle, ist ein Satz, den ich sehr häufig sage. Ich war früher in der evangelischen Landeskirche und die ist durchaus toll. Also es ist kein Statement über Großkirche, Freikirche oder was auch immer. Aber ich habe da nie Jesus gepredigt bekommen. Ich war als Baby getauft. Ich bin auch konfirmiert worden in der evangelischen Kirche. Wir hatten damals noch so einen Test. Also wir mussten dann so mündlich Fragen beantworten vom Pfarrer. Und ich musste die Bibelbücher auswendig lernen, also nicht die Bücher, sondern die Reihenfolge des Inhaltsverzeichnisses. Das musste ich machen, so ein paar gute Sachen. Aber ich war nicht gerettet. Ich durfte dann das erste Mal Abendmahl feiern, aber ich wäre in die Hölle gefahren nach dem Becher. Also nicht wegen dem Becher, sondern weil ich habe nicht an Jesus geglaubt. Niemand hat mir gesagt, dass man verloren geht und dass nur Freiwillige in den Himmel kommen. Egal, ob meine Eltern jetzt Kirchenmitglieder sind, es ist egal, ob du im CCLM Mitglied bist, das spielt keine Rolle. Nicht dafür, nicht für das wirklich Wichtige. Für das wirklich Wichtige spielt nur deine Entscheidung und dein Herz eine Rolle. Hast du begriffen, dass du Sünde hattest in deinem Leben, dass du Vergebung brauchst und dass du sie nur in Jesus bekommen kannst? Dann bist du drin, wenn du das zugibst und Gott einlädst und sagst, Jesus, ich will dich kennen. Unser Traum als Gemeindefamily ist es, dass wir Menschen, die Gott gar nicht kennen, in eine so starke Beziehung zu Jesus führen können, dass sie so straight und klar zu Gott stehen, dass sie ihn so lieben, wie König Josia es tat. Das ist heute mal ja so mein Punkt. Wie tun wir das? Sina, haben wir dieses wunderschöne Bild, was ich mal gemalt habe? So ein Bild für unsere Vision, da ist die Erde, da ist Deutschland und da ist natürlich voll zentral, geografisch perfekt. Die zwei Männchen sind in Limburg. Und das war im März 2023, hatte ich in meiner Gebetszeit so ein inneres Bild. Und das ist, was ich gesehen habe, dass wir als Gemeindefamily Ausgangspunkte sind für ein Heilungszentrum, wo Menschen körperliche Heilung erleben, aber wo wir das auch multiplizieren. Für eine Jugendbewegung, die Bewos, die wir schon auch teils in anderen Gemeinden etablieren konnten, wo Thomas und ein Team ausgesandt wurden, dass das weitergeht. Ein Teil des Traums ist mit Streams, mit dem Dienst, dessen Chef jetzt kommt diese Woche, der John Thomas, dass wir hier eine Prophetie oder eine Prophetenschule aufbauen. Irgendwie dachte ich, wir haben so coole Lobpreiser. Das war ganz, dieses Element kam auch, eine Worship School, eine Bibelschule und C1 und C2. Das ist nicht Schiff versenkt, sondern das könnten Campusse sein, die wir aufbauen, mit denen wir in anderen Städten nicht so weit, aber ein Stück weit über die Region uns ausbreiten, wo Menschen sich treffen und wo wir auf irgendeine Weise connected sind als eine Gemeinschaft von Gemeinden. Das hatten wir in unseren Anfängen tatsächlich in den 90er Jahren schon mal auf ganz andere Weise. Genau. Und was wir noch als Bild haben, ist ja der Flugzeugträger. Dieses Bild hat uns unser Pastor mitgegeben und der Kaffeebarmann zusammengebastelt. Der kann ganz viele tolle Sachen. Ein Flugzeugträger, was ist das? Ein militärisches Schiff, was ist das? Ist ein Schiff, oder? Von der Klassifizierung, wo verschiedene andere Dinger, die fliegen können. Das ist voll der Profi, volles Profi-Wording. Das kann ein Hubschrauber sein, das kann ein Kampfjet sein oder ruft mir was zu, was ich nicht kenne. Also verschiedene Dinge, das ist deine Basis. Die Gemeinde ist deine Base, da bist du betankt, da kriegst du Futter, da gibt's eine Kantine, da kannst du dich mit anderen austauschen, mit anderen Kampfpiloten und Pilotinnen. Aber du kannst ein ganz anderes Ding fliegen als vielleicht dein Kollege links und rechts von dir. Und ein Traum ist eben auch, dass wir als Gemeinde Base sind für übergemeindliche Dienste. Menschen, die da sind, die vielleicht eine Berufung haben, aber die immer wieder auch nach Hause kommen können, ihre Ressourcen auffüllen können und einen Ort haben, wo sie landen können, wo sie versorgt werden. Das ist so zusammengefasst der Traum. Und Dankeschön, wir können das wegschalten. Und jetzt will ich euch drei Gedanken dazu mitgeben. Wie kann man so eine Gottesbeziehung haben oder so eine Hingabe leben, wie König Josia das gemacht hat? Und am besten ist es, wir gucken uns mal an, was hat denn König Josia ausgemacht? Er war Teil der langen Kette der Könige des Südreiches. Wer war der erste König von Israel? Wer weiß es? Saul. Wer war der zweite König von Israel? David. Wer war der dritte König von Israel? Salomo. Und dann hatten die ihre Spaltung des Reiches aufgrund der Hartherzigkeit von Rehabeam, so berichtet es uns die Bibel. Und dann hat sie es ins Nordreich und ins Südreich aufgeteilt. Und unser Josia war Nummer 16 in der langen Liste der Könige von Juda, des Südreiches, von insgesamt 20 Königen, bis diese Phase der Könige zu Ende gegangen ist. Und er hatte einen Vater. Wer weiß, wie Josias Vater hieß? Also nicht hier, sondern der. Weiß das jemand? Nicht lupschen, nicht cheaten. Okay, Amon. Amon war sein Vater. Wer war der Opa von Josia? Manasse. Wer war der Uropa von Josia?
Weiß ich nicht.
Hiskia. Hiskia war ja einer, der hat es noch halbwegs geschnallt mit dem Herrn. Die anderen zwei waren nicht so gut. Der Vater von Josia ist mit 24 gestorben. Also der muss dann irgendwie jung gezeugt haben mit 16. Also wenn ich da jetzt, ihr Bibelkenner und Kommentarleser, wenn ihr was anderes gefunden habt, weil Josia war 8, als er König wurde. Zweite Klasse Grundschule, Krönung. Und er war 31 Jahre König, bis er dann wieder ermordet wurde. Die haben immer ihre Könige gerne ermordet. Wir machen das heute mit Worten. Die haben das früher mit Messern gemacht. Ne, so Leute, die Verantwortung tragen, fertig machen, weil man selber gerne was sagen möchte. Okay, einer grinst wissend. Danke, dass es einer geschnallt hat, was ich versucht habe. Meine Schwiegermama hat es verstanden. Ja, das ist so. Und aber die Jahre, die er da war, die hat er Gott geliebt, sagt die Schrift. Und er hat sich mit ganzem Herzen zugewandt. Wir lesen gleich was dazu. Und am Ende, er ist auch, dann fragt man immer, ne, der deutsche Standardfragesatz, wenn Katastrophen passieren, wenn jemand mit 39 ermordet wird, der Chef von einem Land war, dann stellen die typisch deutschen Christen oder Namenschristen welche Frage?
Wieso hat Gott das zugelassen?
Genau, hat Gott nicht. Weil ganz am Anfang der Bibel hat Gott gesagt, Leute ermorden, finde ich nicht cool. Können wir uns da drauf verständigen? Gott hat mal gesagt und hat das auch wiederholt, Leute ermorden, finde ich völlig uncool. Nicht mit mir, du sollst nicht morden. So, was haben die gemacht? Sie haben Josia ermordet. Nicht im Auftrag Gottes, nein, sondern aus Machtgier, weil sie selber diese Position besetzen wollten. Nee, stimmt nicht. Der Pharao hat Josia ermordet, weil er sich auf einen Krieg eingelassen hat, der nicht seiner war. So ist es richtig. Andere wurden ermordet. Die haben danach seine Feinde ermordet und dann haben sie Josia zum König gemacht. Also es ging immer um Leben oder Tod. Josia wäre also vielleicht nicht gestorben, wenn er den Kampf, auf den er sich eingelassen hätte, nicht angefangen hätte. Er hat sich in einen Streit eingemischt, der ihn eigentlich gar nichts anging. Er hat es gut gemeint, aber er war nicht im Auftrag Gottes unterwegs und er hat sein Leben dabei verloren. Es ist schlau zu wissen, Gott, welche Kämpfe sind denn meine Kämpfe und wo soll ich einfach meine Klappe halten und mich raushalten? Das ist eine ziemlich schlaue Einstellung. Du kannst weder die Welt retten, noch jeden Streit beenden, noch alle Konflikte lösen. Du kannst dafür beten. Und wenn Gott dir was gesagt hat, dann machst du das. Und wenn nicht, dann bist du einfach fein und wartest, was geschieht. Drei Gedanken. Wie können wir Gott so lieben, wie Josia ihn geliebt hat? Lasst uns diese Liebe kurz anschauen in der Bibel. Schlag doch mit mir auf 2. Könige 23, Vers 25. 2. Könige 23, 25. Da steht, und seinesgleichen ist vor ihm kein König gewesen, der sich so von ganzem Herzen und von ganzer Seele und mit allen seinen Kräften dem Herrn zuwandte. Ganz nach dem Gesetz Moses, auch nach ihm ist keiner seinesgleichen aufgestanden. Wir haben ja eben die ersten drei Könige Israels namentlich benannt. Saul, David, Salomo. Die sind berühmt, die haben viel Text in der Bibel, Josia nicht so dolle viel. Aber eigentlich müssten wir seinen Namen noch über Davids Namen setzen. Die Schrift sagt in anderen Stellen, über Josia erfolgte Gott nach in den Wegen seines Vaters David, also seines Ur, hast du nicht gesehen? Aber er hat ihn ja scheinbar übertroffen, weil das ist ja ein Superlativ, den wir hier beschrieben finden. Vor ihm gab es keinen, nach ihm gab es keinen. Er ist das Vorbild laut diesem Bibeltext auf jeden Fall. Und sind euch die Formulierungen aufgefallen, ich habe sie bei mir fett gedruckt hier im Skript, wie er sich Gott zugewandt hat. Hier steht von ganzem Herzen, von ganzer Seele und mit all seinen Kräften. Was klingelt da beim Bibelleser? An was denkt ihr? Das wichtigste Gebot, genau, das Liebesgebot. Da steht ja im Neuen Testament und im Alten schon, du sollst Gott, den Herrn, lieben mit deinem ganzen Herzen, deiner ganzen Seele, mit all deiner Kraft. Das wäre eine spannende Predigt, das auseinanderzupflücken. Da gehören deine Gefühle, dein Wille, dein Geld, da gehört alles dazu. Nichts ist ausgenommen. Und die Bibel sagt, so hat Josia Gott gedient und sich Gott zugewandt. Was passiert ist bei Josia, ist, er ist in einem Umfeld groß geworden, wo man die Bibel nicht mehr gelesen hat. Sein Papa war kein Christ, in Anführungszeichen, ja. Er ist in einem gottlosen, götzendienerischen Haufen aufgewachsen. Und er hat offensichtlich die Bibel nicht gelesen. Aber wenn du die Bibel kennst, weißt du eines. Was hat Gott gesagt über die Könige, die kommen sollten? Was wollte Gott, dass ein König hat und täglich tut? Ein König von Israel. Das steht im 5. Buch Mose, Kapitel 17, Vers 18 und 19. Da steht nämlich, dass der König immer ein eigenes Buch des Gesetzes haben sollte und er soll täglich darin lesen, damit er in Gottesfurcht wandelt und auf Gott ausgerichtet lebt und regiert. Ich würde es ziemlich cool finden, wenn alle Bundespräsidenten in Deutschland und alle Bundeskanzler in Deutschland, wer auch immer gerade dran ist, eine Bibel besitzen würden, in der Bibel lesen würden und merken würden, dass es gut ist, mit Gottes Hilfe so ein wichtiges Amt inne zu haben. Egal, welcher Religion jetzt auch die große Masse an Menschen angehört, der sie vorstehen. Aber ein gottesfürchtiges Herz ist ein solcher Segen, wenn ein Mensch in Verantwortung das hat und das lebt. Und das ist für mich die wichtigste Eigenschaft, die man haben kann. Und was hatte Josia nicht? Er hatte keine Bibel. Der wusste nicht, was da drin geschrieben steht, weil er hat Geld geschickt zum Tempel, weil er gemerkt hat, beim Tempel, da sind die Brocken auseinandergeflogen, da muss man neues Holz und neue Sachen. Das ist wie bei uns zu Hause so ein bisschen, wir haben gerade einen kaputten Balken. Jeder, der mich kennt, kennt die Geschichte von den Balken. Gestern war der Zimmermann da. Ich habe vorher gebetet, Jesus, du warst doch Zimmermann. Könntest du nicht noch mal kurz zurückkommen? Weil die haben alle keine Zeit gerade. Die Westerwälder Zimmerleute, die aus Dietz, sind alle so beschäftigt. Insbesondere die alte Holzbalken restaurieren. Jetzt haben wir einen, preis dem Herrn. dem haben wir natürlich ordentlich gebetet gestern. Und wie komme ich denn jetzt wieder da drauf, weil es mich beschäftigt, genau. Wo waren wir dran? Danke, der hatte keine Bibel. Sie haben den Tempel ausgebessert, danke. Wir hören gemeinsam zu, wir predigen heute zusammen. Und da hat man dann ein Buch gefunden. Ich habe kürzlich meinen Schreibtisch aufgeräumt, so eine große Schublade. Da sind so ein paar Sachen drin. Ich habe mein Hängeregister aktualisiert, ich habe die Eulenkamellen rausgekickt und habe mir neue Hängeregisterordner angelegt, habe Sachen sortiert, Sachen weggeschmissen. Boah, da habe ich voll coole Sachen gefunden. Oder neulich auf dem Stick, den ich fand, habe ich Klassenfahrtsfoto von einem meiner drei Kinder von vor vielen Jahren gefunden. Das war ein Spaß. So, und die haben ein Buch gefunden. Und das Buch kam dann zum König. Und die Bibel sagt, als König Josia gehört hat, was in Gottes Wort drinsteht, hat er seine Kleider zerrissen. Was heißt das? Kulturbedingt damals, es hat ihn voll getroffen. Der war voll geflasht. Er war überwältigt, er war überführt. Paulus schreibt an Timotheus, 2. Timotheus 3,16, denn alle Schrift ist von Gott eingegeben und nützlich zur Belehrung, zur Überführung, zur Zurechtweisung und zur Erziehung in der Gerechtigkeit. Der Mann war überführt. Der hat gemerkt, wir machen das alles gar nicht, was Gott in seinem Buch schreibt. Wir haben das völlig ignoriert, wir haben Gott völlig ausgeblendet. Er hat Buße getan. Heute würden wir sagen, im neuen Bund, er hat sich echt bekehrt und sein Leben Jesus gegeben. Und dann hat er direkt, er war sofort in Gottes Armee, ganz vorne, er hat sofort geschnallt, das ist nicht nur für mich, das ist für das ganze Volk. Und er hat die Bibel vor dem ganzen Volk vorlesen lassen. Da steht Männer, Frauen, Kinder, Alte, Junge, alle mussten das Wort Gottes hören. Und dann hat er gesagt, so Leute, und heute versprechen wir uns, dass wir Gottes Wort ernst nehmen und dass wir danach leben. Das war Erweckung, würden wir das nennen, in Israel. Und er hat auch richtig, richtig aufgeräumt. Die mussten alle ihre Horoskope, Tarotkarten, Via-Boards verbrennen. Also das ist jetzt, ich übertrage. All ihr ChatGPT ist mein neuer Gott, dem kann ich ja auch alle Fragen stellen. Nichts gegen moderne Krempelkram. Aber wenn wir dahin rennen oder zur besten Freundin anstatt zu Gott zuerst, dann tu doch noch mal ein bisschen was an deinen inneren Regularien neu justieren. Gott ist unser Ansprechpartner. Du kannst Gott Fragen stellen. Gott hört dir immer zu. Der schläft nie. Nicht, weil er Stress hat, sondern weil er mächtig ist und allgegenwärtig. Du kannst immer zu ihm kommen. Und er hört dir zu und er kann dir bessere Antworten geben als Google, als jede KI und sogar als seine beste Freundin. Auch wenn das bestimmt eine coole Frau ist, das ist bei mir auch so. Aber Gott ist die erste Adresse. Und die drei Gedanken, die ich eigentlich auf meinem Skript stehen habe, die gehen wir jetzt mal ganz flott miteinander noch durch. Also wenn wir auf dem Weg sind und uns zum Ziel gesetzt haben, Gott, ich will dich lieben mit meinem ganzen Herzen, mit meiner ganzen Seele, mit all meiner Kraft, dann möchte ich dir drei Tipps oder drei Hinweise geben, die dir auf dieser Reise ein Support sein können. Erster Gedanke, man kann nur einen lieben. Mädels, man kann nur einen lieben. Männer, man kann nur eine lieben, jetzt in Bezug auf Ehe. Ich habe ein paar Jahrzehnte auf dem Buckel und habe ein paar Menschen begleitet in Partnerschafts- und Ehekrisen. Und ich würde dir unterschreiben können, ich habe keinen gefunden, wo das eine coole Sache war, dass dann plötzlich jemand, wo es dann mehr als zwei waren, die man in einem sehr engen Bund miteinander gefunden hat. Das gibt nur Schmerzen, Probleme, Schwierigkeiten. Da wird gelogen, bis die Balken sich biegen. Guck mal, warum biegen sich eigentlich die Balken? Die Kinder finden das mies. Viel, viel Schmerz. Wie feiert man dann noch Weihnachten? Kann man sich wieder versöhnen? Kann man sowas vergeben, Ehebruch? Kann man? Also Leute, Eheberatung kann schlau machen. Ich würde sagen, uns hat es ein bisschen schlauer gemacht, weil wir gemerkt haben, dieser Sack an Tränen, an Schmerzen, an finanziellen, an sonstigen Konsequenzen, die sich nach sich zieht, anders zu leben, als wie Gott es gesagt hat, den willst du nicht. Nein, du willst ihn nicht. Sieht am Anfang lustig aus und die Lust und die Gier und die Komplimente und die Ehe ist vielleicht ein bisschen nicht so prickelnd mehr. Aber ich sag dir, es ist real, man kann nur einen lieben. Oder eine. Ja. Und genauso wie Monogamie, Gott wollte Monogamie für alle Männer, die daran noch einen Zweifel haben. Ja, ich weiß, die Könige, ne? Wir haben sie ja genannt. Saul, David, Salomon, der Mann mit den 1000 Schwiegermüttern. So, das ist zwar heiraten, es ist legal irgendwie, aber das war nicht Gottes Plan. Jesus hat uns darüber aufgeklärt und hat gesagt, weil ihr so hartherzig und bockig wart, ihr Männer, oh, das kann ich jetzt mal voll sagen, hat Gott alle Augen zugedrückt, aber eigentlich war das nie sein Plan. Weil was sagt die Schrift denn ganz am Anfang? Darum wird ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlassen und seinen Frauen anhängen. Und die vielen werden sein ein Fleisch. Das klingt ja schon widerlich, oder? Also es klingt schon wirklich, das klingt wie Hundekot essen. So attraktiv. Darum wird ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlassen und seiner Frau anhängen und die zwei werden ein Fleisch sein. Das ist so, wie Gott sich das gedacht hat, wofür wir gebaut sind. Und das ist stark. Und so wie die Monogamie Gottes Plan ist, so ist auch der Monotheismus, diese schicken Worte, die du im Rallye-Unterricht gehört hast. Da gibt es die polytheistischen Religionen und die großen monotheistischen Religionen. Das Judentum, den Islam, das Christentum. Beim Islam ist dann wieder die Polygamie in dem Monit. Also das ist alles, ich finde es doof. Ganz ehrlich, ich finde es viel cooler, dass der Bernd nur mich haben darf und nicht noch drei andere. Ich glaube, da würde ich ehelos leben. Das wäre für mich die bessere Option. Das kann nicht gut gehen. Das gibt Krieg. Man kann nur einen lieben. Die intensivste zwischenmenschliche Beziehung, die Gott sie geplant hat, zwischen einem Mann und einer Frau, das Höchste davon, das Schönste davon kannst du nur erleben, wenn es wirklich einzig ist. Wenn es nur den einen oder die eine gibt. Jakobus schreibt in seinem Brief: Woher kommen die Kämpfe und die Streitigkeiten unter euch? Kommen sie nicht von den Lüsten, die in euren Gliedern streiten? Ihr seid begehrlich und habt es nicht. Ihr mordet und neidet und könnt es doch nicht erlangen. Ihr streitet und kämpft, doch ihr habt es nicht, weil ihr nicht bittet. Ihr bittet und bekommt es nicht, weil ihr in böser Absicht bittet, um es in euren Lüsten zu vergeuden. Ihr Ehebrecher und Ehebrecherinnen, wisst ihr nicht, dass die Freundschaft mit der Welt Feindschaft gegen Gott ist? Wer also ein Freund der Welt sein will, der macht sich zum Feind Gottes. Oder meint ihr, die Schrift rede umsonst, ein eifersüchtiges Verlangen hat der Geist, der in uns wohnt? Gott will dich nicht mit Götzen teilen. Wenn du Ja sagst zu Gott, dann macht es wirklich nur Sinn, wenn du sagst du und sonst keiner. Du alleine. Man kann nur einen lieben. Und E.W. Kenyon hat was Schönes gesagt über das christliche Leben. Er sagte, die Freude des christlichen Lebens ist die Gemeinschaft mit dem Vater. Wenn wir Gemeinschaft pflegen, steigt der Glaube zur Flutwelle an. Wenn wir keine Gemeinschaft mit ihm pflegen, dann schrumpft der Glaube und wird schwach. Pino, ich habe dich nicht gebrieft. Bist du fit? Kannst du mir was helfen? Wir zwei, wir häkeln jetzt mal ein bisschen was hier. Kannst du dich da hinstellen? Einfach so ein bisschen, also anderthalb, zwei Meter Abstand, so weit wie ich werfen kann. Gemeinschaft pflegen. Das ist ganz weich. Wenn du einen Christen fragst, wie geht's denn dir in deiner Beziehung zu Jesus? Was hörst du dann ganz oft? Ich höre dann ganz oft Dinge, die auf einem Schuldgefühl basieren. Ich habe heute Morgen gar nicht so lange stille Zeit gehabt und jetzt fragt mich der Pastor, wie ist meine Beziehung zu Gott? Oder ich habe letzte Woche nur zweimal Bibel gelesen, wenn sie dann ehrlich sind, und sie fühlen sich furchtbar. Aber das habe ich ja gar nicht gefragt. Wenn du mich fragst, wie geht's mir denn in meiner Beziehung mit meinem Mann, dann erzähle ich dir nicht, wie oft wir, du weißt schon, oder wie viele Minuten wir miteinander geredet haben, sondern dann werde ich dir erzählen, boah, ich bin so dankbar für unsere Ehe. Ich fühle mich so verstanden, ich fühle mich so wohl. Ich bin einfach eine ganz, ganz glückliche, gesegnete Ehefrau. Und das kannst du bei Gott auch sagen. Trotzdem stimmt es jedes Mal, wenn ich die Initiative ergreife und mit Gott Zeit verbringe, fangen bitte, dann die Schnur fassen, bei dir, also ein Stück bei dir halten und den Rest zu mir zurückwerfen. Und Gott dann antwortet, dann wird das Seil zwischen Gott und mir immer dicker. Jedes Mal, wenn du betest, die Bibel liest, in Gottesdienst gehst, wenn du was verloren hast, tust du Buße und musst es wieder aufheben. Ja, komm, lass uns weiterspielen. Das Knäuel hat noch was zu bieten. Aber auch jedes Mal, wenn du einfach in der Dankbarkeit unterwegs bist, wenn dein Herz aufgeht morgens und du sagst, danke für den neuen Tag. Jedes Mal, wenn du mit jemandem zusammen betest, der in Not ist und Gott mit reinholst. Jedes Mal, wenn du deinen Kindern was aus der Bibel vorliest oder für sie betest. Jedes Mal, wenn du Gott ein Lied singst, egal wie schief es ist und in welcher Tonart. Oh, die Kira kann hochsingen, oder? Also ich habe es in der Oktave da drunter versucht bei dem Lied. Es ist auch nicht so richtig gut geworden. Und ich war froh, dass ich kein Mikrofon hatte. Aber das Herz ist das, was Gott betrachtet. Und jede Interaktion, die du hast mit Gott, die macht das Band dicker. Komm, wir machen mal kurz mal so. So. Also als wir eben den einen Bändel haben, komm, wir ziehen mal. Also jetzt, glaub ich, oh. ja, weiter, komm her. Wenn du merkst, es bröckelt, dann wirfst du einfach weiter. Du hast ja was, du hast eine Substanz an Beziehung und gemeinsam verbrachte Zeit, die bindet das Band. Vielen, vielen Dank. Ein Applaus für Pino. Weil der zweite Gedanke ist auch wichtig. Es gibt viele Wegweiser zu Gott. Und das Wichtigste, was der Mensch ja versucht auf seinem Weg zu Gott, ist dieses Gefühl wegzukriegen, ich bin nicht würdig. Ich bin sündig, ich bin falsch, ich habe es nicht ganz hingekriegt. Und die meisten oder eigentlich alle Religionen wahrscheinlich arbeiten daran, dass du dieses Sündenbewusstsein wegkriegst. Es gibt ganz, ganz viele Bewerber um deine Liebe, ganz viele Weltanschauungen, die dir sagen, so wirst du mit Gott fein. So kriegst du das mit der Beziehung mit Gott geregelt. Aber das ist ungefähr so schick, wie wenn ich dir eine Checkliste gebe an deinem Hochzeitstag. Wenn ich der Kira jetzt einen riesen Zettel gegeben hätte an dem Tag, als sie den Johannes geheiratet hat, gesagt, so, das musst du machen. Jeden Tag mit dem schwätzen, jeden Tag küssen, was für den kochen, anziehen, was er cool findet. Ich meine, läuft wahrscheinlich. Also die sehen super glücklich aus gerade. Ihr könnt das jetzt nicht sehen, aber die sind voll am Smilen, die haben sich Arm in Arm, sieht alles emotionale Nähe, Körper, das sieht gut aus. Aber die hat gar keine Checkliste von mir gekriegt, wahrscheinlich von ihrer Mutter auch nicht. Oder? Aber das läuft, weil sie ihn lieb hat, weil sie ihn liebt. Wir kriegen keine coole Gottesbeziehung, wenn wir unsere Schuldgefühle, unser schlechtes Gewissen abarbeiten. Gott vergibt, der Johannes bestimmt auch und die Kira umgekehrt bestimmt auch. Wenn mal was schief läuft und der andere sagt, boah Schatzi, bitte verzeih mir, das war blöd, dann ist das weg, dann ist das Geschichte. Und dann wird sich umarmt und wird einfach genossen, dass man in einer wunderbaren Liebesbeziehung zueinander steht. Und Jesus hat für uns das Problem mit der Sünde erledigt. Die Bibel sagt in 2. Timotheus 4, dass die Leute, ich zitiere es mal frei aus Zeitgründen, am Ende der Zeit die Wahrheit nicht mehr ertragen können. Dass sie sich eigene Sachen ausdenken. Also da steht nicht Verschwörungstheorien, aber man könnte es rein, Fabeln steht da, Stories, Geschichten. Und sie suchen sich Sachen, nach denen ihre Ohren kitzeln. Kenneth W. Hagin hat ein Büchlein darüber geschrieben, Itching the Ears oder irgend sowas. Da geht es um diesen Bibelvers. Und in so einer Zeit leben wir heute. Dabei ist unsere Welt voller Wegweiser zu Gott hin. Du kannst Gott durch Bibellesen finden, so ist es bei mir gewesen. Du kannst Gott finden durch die Natur, indem du siehst, boah, das soll Zufall sein. Du hast ja einen großen Glauben. Klaus Lager hat gesungen, es hat Boom gemacht und dann war plötzlich die Welt da und der Specht und der Delfin und der Mensch und all das. Das iPhone ist auch aus Zufall entstanden, ist doch klar, ist doch kein Problem. Es hat nur ein paar Millionen Jahre gedauert. Dann war das da und dann kommen alle zwei Jahre oder alles Jahr kommt eine neue Version. Du kannst Gott kennenlernen durch Menschen, die ihn schon kennen. Das hat in meinem Leben auch eine Rolle gespielt. Mein früherer Freund, späterer Verlobter, ein heutiger Mann und bald Partner im Großelternjob. Mal gucken. Der hat mir von Jesus erzählt. Der war nervig, kann ich euch sagen, als er aus Israel nach Hause gekommen ist. Dachte ich, was haben sie dir denn in Kaffee geschüttet da im Heiligen Land? Aber dann habe ich es irgendwann geschnallt. Er war mein Wegweiser zu Jesus. Und kleiner Teaser, im Herbst habe ich ein paar Predigten gekriegt auf der Liste für dieses Jahr, November und Dezember. Und ich habe vor, eine kleine Predigtreihe zum Thema Apologetik, die Verteidigung des Glaubens zu machen und die Themen Glaubwürdigkeit der Bibel, Wissenschaft und Glaube so ein bisschen zu beleuchten. So, wenn du Bock darauf hast, verpasst keinen Gottesdienst, bring ein paar Leute mit. Und wir wollen uns das Thema ein bisschen näher anschauen. Dritter und letzter Gedanke habe ich schon vorweggenommen. Es gibt viele Bewerber um deine Liebe. Es gibt viele Wegweiser. Und mein Grundgedanke ist, wenn ich Gott kennenlerne und wenn ich mehr und mehr kapiere, wie Gott ist, kann mich eigentlich nichts mehr davon abhalten, ihn zu lieben. Vielleicht ist es dir mal so gegangen, es gab einen Menschen, den du persönlich noch nicht kanntest und Leute haben dir von dem erzählt, schlechte Sachen erzählt. Du dachtest, ach du, piep, das wollte ich euch ja nicht sagen, ach du meine Güte, was ist denn das für einer oder für eine? Und dann begegnest du der Person, trinkst mit ihr einen Kaffee oder einen Minztee und dann redest du mit ihr und du merkst plötzlich, alle deine Vorurteile, die ploppen weg. Und du merkst, es ist eigentlich eine total faszinierende Persönlichkeit. Ein hingegebener Mensch mit einer Leidenschaft, mit Barmherzigkeit, mit ganz großer Freundlichkeit. Dann wirst du die Person doch sympathisch finden, oder? Also es wäre jetzt so das menschlich Normale. Und Gott ist die barmherzigste, gütigste, wundervollste Person, die es gibt. Und alles, was uns auf Distanz zu ihm hält, sind die Lügen, die wir noch glauben. Der gibt mir keinen Spaß, ist die Lüge auf der einen Seite. Ich kann nur das beste, geilste, glücklichste Leben haben, wenn ich lebe wie die wilde Wutz. Frag mal Leute, die 30 Jahre gelebt haben wie die wilde Wutz. Mm-mm. Oder ich muss super, super heilig sein wie die Pharisäer. Ich muss selbst den Schnittlauch noch verzehnten. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Zack. Bring ich mal am Sonntag mit in die Gemeinde. Ich meine, der Zehnte ist biblisch, aber das musst du nicht, wirklich nicht machen. Aber wenn wir verstehen, wie Gott ist, dann können wir doch nicht anders als zu ihm hinrennen, Firas, oder? Wie siehst du das denn? Ja, komm. Der weiß schon, dass er jetzt was sagen darf. Und dieses Thema Wegweiser, das Lied, was ihr hört, habe ich auch ausgesucht. Graves into Gardens, ich kenne ja das. Da singt er mit einer coolen Stimme. Oh. Das kennst du nicht. Der singt, du kannst nicht singen. Aber der singt, ich habe die Welt durchsucht und ich habe das Glück gesucht, habe es nicht gefunden. Alles war leer am Ende, aber dann habe ich dich gefunden, Jesus, und dann habe ich es gefunden. Wie war das bei dir, Firas?
Wie ich Jesus gefunden habe? Boah, also ich weiß auf jeden Fall, das können meine Freunde bestätigen, das kann jeder bestätigen, der mich vorher kannte. Ich war ein Mensch ohne Orientierung, auf jeden Fall. Ich weiß noch, mein Leben war sehr trist. Wenn ich nicht irgendwie mich abgelenkt habe mit was auch immer, sei es Drogen, Frauen, nenn es eine Sünde, ich habe sie wahrscheinlich getan, leider. Und wenn ich mich nicht irgendwie damit beschäftigt habe, dann war ich in meinem Zimmer und war einfach traurig. Also ich war ein leerer Mann. Und ich habe das halt immer dann bemerkt, so besonders wenn ich alleine war. So, da war keine Substanz hinter. Ich habe zwar ein Lächeln gegeben, aber war ich glücklich? Nee, auf keinen Fall. Und ja, was soll ich sagen? So, dann kam halt ein bisschen so der Umschwung, dass ich ein bisschen mehr zu Gott finden wollte, weil halt Umstände das dazu gebracht haben, zum Teil Johannes. Und dann habe ich mich halt an dem Islam wieder beschäftigt, weil das halt so am nächsten bei mir war. Aber dann durfte ich Jesus kennenlernen. Und ich weiß auch, es hat damit angefangen, dass ich die Bibel gehört habe bei der Arbeit und ich habe nichts verstanden, wirklich. Ich höre dieses, ja, ich spreche in Parabeln, damit die Leute das nur verstehen, die das auch verstehen können. Ich habe nichts verstanden von der Bibel, wirklich. Ich habe Johannes gefragt und den gefragt, so, was ist das dein Ernst? Daran glaubst du so? Und dann mit der Zeit, wo mein Herz weicher wurde, Alter, ich wollte einfach diesen Jesus haben. Ich war ja Moslem zu dem Zeitpunkt und ich wollte irgendwie gucken, wie kann ich das vereinbaren, Jesus zu haben, aber Moslem zu bleiben. Weil mich komplett selbst zu verneinen, das war mir damals noch ein bisschen eine harte Pille zu schlucken. Wirklich eine harte Pille zu schlucken. Aber ich weiß nicht, Jesus ist einfach so toll gewesen zu mir. Er war einfach, seine Liebe so ist unbeschreiblich gut zu mir gewesen. Und ich wollte ihn einfach in mein Leben haben. Und dann haben wir irgendwann Pastor und Christi geguckt und dann war der Sack zu. Ich weiß noch, wir saßen bei Julian auf der Couch und ich wusste ganz genau, eigentlich, wenn ich mich jetzt selber nicht verleugnen würde, würde ich jetzt anfangen zu weinen. Aber weil ich noch meinen Stolz hatte, dachte ich mir, nee, ich weine jetzt nicht. Als ich zu Hause war, habe ich geweint. Und am nächsten Tag habe ich mein Leben Jesus gegeben. Und das war wirklich die beste Entscheidung, die ich jemals gemacht habe. Dürfte ich vielleicht ein Experiment machen? Okay, ich habe eine Frage an die Gemeinde. Wer von euch hat sein Leben schon Jesus gegeben? Der meldet sich bitte. Okay, und ich möchte jetzt, dass jeder, die Hände bitte oben bleiben. Wer würde diese Entscheidung nochmal tun, jeden Tag? Der meldet sich nochmal. Also mit der anderen Hand. Sehr gut. Und ich möchte bitte, dass die Leute, die Jesus nicht in ihr Leben akzeptiert haben, sich dieses Bild klar machen. Und das mache ich nicht, um euch bloßzustellen, aber das ist eine Entscheidung, die treffe ich jeden Tag. Und wenn ich sie nicht treffe, geht es mir nicht gut. Und die trifft jeder hier auch jeden Tag und wird sie jeden Tag nochmal tun.
Wenn wir jetzt ein Foto gemacht hätten, hätte man das auch, hätte man auch was anderes denken können, was du gerade mit uns gemacht hast.
Wie meinst du?
Hände hoch.
Ach so. Ja.
Was hat Jesus in deinem Leben verändert? Warum würdest du wieder Ja zu ihm sagen, Firas?
Also, ich glaube, ich habe das erste Mal in meinem Leben so wirklich begriffen, was Liebe wirklich ist. Ich habe angefangen, für meine Freunde zu beten. Ich habe angefangen, wirklich mich auch selbst zu lieben, weil das war damals immer eine große Schwierigkeit. Ich habe mich selber immer sehr verurteilt, war sehr, sehr streng zu mir. Ich glaube, ich war derjenige, der am strengsten zu mir selbst war. Und diese Liebe, diese Akzeptanz, die der Herr mir gegeben hat, dass ich jeden Morgen wirklich aufstehen kann und dankbar bin, wie er mich geschaffen hat, dass er mir Freunde ins Leben gestellt hat und dass ich überhaupt aufstehen kann, arbeiten kann. Diese Dankbarkeit einfach allein ist schon so viel wert. Und ich weiß nicht, ich weiß auch, als ich bekehrt bin, habe ich das erstmal so ein bisschen verheimlichen wollen und bin dann zu Julian gegangen. Und ich habe ihm gesagt, und dieses Gefühl habe ich wirklich immer noch, als würde ich auf Wolken laufen. Als ich Jesus mein Leben gegeben habe, es war wirklich so, als wäre wirklich so der Schalter umgelegt, ich habe keine Sorgen mehr. Und ich habe noch Sorgen, aber immer wenn ich das Wort proklamiere, sind die weg. Die sind weg. Und es ist einfach so, als würde ich auf Wolken laufen.
Mega, mega. Ich sehe gerade, der Pastor ist dein Mentor. Du fasst das Mikrofon auch zu weit unten an.
Ich gebe mein Bestes.
Ja, eine Frage noch und dann würde ich dich bitten, ob du uns in ein Gebet der Hingabe an Jesus führst heute. Weil wir beschließen keinen Gottesdienst im Christuszentrum, ohne ein Gebet der Hingabe an Jesus zu beten. Weil unser Ziel ist es auch, es allen Menschen so schwer wie irgend möglich zu machen, in die Hölle zu kommen. Wir wollen, dass jeder gerettet wird, weil das ist das, was Gott will. Und gerettet sind die, die glauben. Es ist kein Automatismus. Und das ist so wichtig und was mich total interessiert, dieser Punkt, du sagst, du hast die Passion Christi gesehen, wer hat den Film noch geguckt von Mel Gibson, das war ja so ein Versuch, das nachzustellen, möglichst realistisch, was Jesus passiert ist. Was ist dir über Gott und seine Liebe klar geworden, durch den Film oder in dem Prozess? Wo hast du richtig Klick gemacht für dich?
Also mir ist auf jeden Fall klar geworden, weil ich dachte wirklich, damals hätte ich die Welt verstanden, ich dachte, Jesus, dieses Weichei, bin ich ehrlich, aber in diesem Film habe ich begriffen, was ein Mann er war, was er auf sich genommen hat und dann aus Liebe. Und das zu verstehen, also ich habe mich sehr, sehr klein gefühlt danach, als ich realisiert habe, was Jesus gemacht hat und was er ertragen hat.
Aber warum? Warum musste der das tun? Warum ist er gestorben? Wozu die ganze Qual?
Ja, dafür haben wir die Evangelien, aber damit wir das nicht erleiden müssen, weil leider haben wir Menschen es einfach verhauen. Wir Menschen haben leider einfach Sünde gebaut, haben uns von Gott getrennt, aber der Herr liebt uns so sehr, dass er seinen einzigen Sohn uns gegeben hat, der für an unserer Stelle am Kreuz gestorben ist, damit wir ewiges Leben empfangen können.
Amen. Amen. Stark. Vielen, vielen Dank. Ja. Amen. Magst du noch was sagen? Sonst lade ich die Leute ein, dass wir stehen und beten. Das Lobpreisteam kann sich auch schon mal startklar machen.
Also ich will wirklich euch ans Herz legen. Seid nicht nur wirklich. Bitte, ihr müsst das begreifen, weil seitdem ich das mache, mein Leben wird immer besser. Seid nicht nur Hörer des Wortes, seid auch Täter. Ihr könnt, jeder von euch hier, kann in seiner kleinen Welt einen mega großen Unterschied machen. Und ich merke das bei mir, und das liegt nicht daran, weil ich so toll bin oder weil Julian so toll ist, weil ich sehe das bei ihm auch oder bei wen auch immer sonst. Nein, das ist, weil der Herr so toll ist. Und es ist wirklich, es macht einen Unterschied. Die Leute sind netter, die Leute sind glücklicher, die haben mehr Lebensfreude, nicht wegen euch, sondern weil der Herr durch euch arbeiten kann. Seid Täter im Wort, und das lege ich jedem ans Herz.
Amen, amen, super. Führst du uns in ein Gebet der Hingabe? Wollen wir zusammen aufstehen, bitte? Wenn du körperlich kannst, steh doch mit uns. Und nur wenn du willst, wenn du sagst, ich will Jesus als Herrn oder ich will das einfach nochmal unterstreichen, sozusagen mit der zweiten Hand, ich treffe die Entscheidung heute nochmal, ich unterstreiche sie, dann betet doch das nach, was Firas uns jetzt vorbetet.
Herr Jesus.
Herr Jesus.
Ich danke dir, dass du mich so nimmst, wie ich bin.
Ich danke dir, dass du mich so nimmst, wie ich bin.
Bitte vergib mir meine Lebensschuld.
Bitte vergib mir meine Lebensschuld.
Bitte vergib mir, dass ich das Ziel verfehlt habe.
Bitte vergib mir, dass ich das Ziel verfehlt habe.
Ich möchte dir nachfolgen.
Ich möchte dir nachfolgen.
Ich möchte das annehmen, was du für mich vollbracht hast.
Ich möchte das annehmen, was du für mich vollbracht hast.
Ich liebe dich, Herr.
Ich liebe dich, Herr.
Und ich bitte dich.
Und ich bitte dich.
Komm du in mein Leben.
Komm du in mein Leben.
Und sei mein Herr.
Und sei mein Herr.
Von jetzt an.
Von jetzt an.
Bis zu meinem letzten Atemzug.
Bis zu meinem letzten Atemzug.
Und dann in Ewigkeit.
Und dann in Ewigkeit.
Amen.
Amen. Amen. Und wir sind neugierig. Ich unterstelle mal, dass du neugierig bist. Ist irgendjemand? Gut. Wir würden gerne wissen, ist jemand da, der das heute zum allerersten Mal bewusst entschieden hat? Dann heb mal deinen Arm, so wie ich meinen hebe. Ist jemand da? Okay, ich sehe jetzt deinen Arm nicht, aber ich sehe die Silvina und den Wolfgang. Die sind einfach von unserem Neues Leben-Team da. Und wenn du sagst, ich brauche einen Neustart mit Jesus oder ich habe mein Leben bewusst Gott gegeben zum ersten Mal, dann werden die dich unterstützen, mit dir nach unten in die gemütliche Lounge-Ecke gehen, dir was mitgeben, einen Segen mitgeben und dir auch Fragen beantworten. Verpasst das nicht, wenn du das gemacht hast. Genau. Amen. Vielen, vielen Dank, lieber Firas. Und Pastor, jetzt bist du wieder dran.
Hallo, mein Name ist Bernd C. Drümper. Ich bin Pastor des Christuszentrums Limburg. Danke, dass Sie unseren Podcast hören. Ich möchte Ihnen mit ein paar Worten vorstellen, wer wir sind und wofür wir stehen. Wir als Christuszentrum Limburg sind eine protestantische Freikirche, die das volle Evangelium von Jesus Christus lehrt und bestrebt ist, es in seiner ganzen Fülle zu leben. Hierzu gehören neben der Erlösung allein durch das Vertrauen auf Jesus Christus auch körperliche und seelische Heilung, ganzheitlicher Wohlstand und die Freisetzung von Gebundenheiten. Unser Ziel ist, dass Menschen Gott persönlich kennen, echte Freiheit erleben, ihre Bestimmung im Leben finden und auch für ihr Umfeld hierdurch einen Unterschied machen. Wenn Sie Jesus Christus durch diesen Podcast oder unsere YouTube-Präsenz kennengelernt haben, würde ich mich sehr freuen, von Ihnen zu hören. Vielleicht schreiben Sie mir eine E-Mail an pastor@cclm.de. Besonders freuen würde ich mich, Sie einmal persönlich kennenzulernen. Unsere Gottesdienste sind jeden Sonntag um 10 Uhr in unserem Gemeindezentrum in Limburg in dem alten Metropoltheater in der Josef-Ludwig-Straße 2a. Gegen 10.30 Uhr beginnt dann auch unser Video-Livestream auf YouTube. Sagen Sie dort gerne im Live-Chat einmal Hallo. Auch unsere Formate POP, das bedeutet Pastors Office Podcast, mit geistlichen Leckerbissen und Talk for Two, für eine gelingende und freudvolle Partnerschaft, finden Sie auf YouTube. Erlauben Sie mir zum Schluss, Sie noch an eine der größten Wahrheiten zu erinnern, die ich lernen durfte. Gott ist schuld an allem Guten in Ihrem Leben. Herzlichst Ihr Bernd C. Drümper.